der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 410. Wir sprechen heute über den SummerSlam 2021. Es gibt die Preview zur größten Party des Sommers. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es ist eine vollgestopfte Wrestling-Woche, lieber Kai, oder? Also, wir haben WrestleMania, wir haben den SummerSlam vor der Tür, wir haben AEW Rampage vor der Tür, CM Punk, der klopft schon an quasi, also besser geht's doch gar nicht.
Jo, also du hast auch, glaube ich, den gleichen Fehler gemacht wie The Mist bei Moist TV, der auch gesagt hat, jetzt hier Samstag ist WrestleMania. Aber ich glaube, dass, also dieser Versprecher kommt ja nicht von irgendwo. Es wird jetzt ja schon wirklich so aufgezogen wie WrestleMania. Also das soll hier die große Bühne, die große Party werden. Ich habe da Bock drauf, das ist ganz gut, aber es ist schon wirklich, wie du sagst, wir haben eine ziemlich vollgefüllte Wrestling-Woche. Erst Raw, dann gibt's noch NXT, es gibt noch AEW haben wir da noch, dann noch SmackDown, dann Rampage, SummerSlam. Und was ich ja die ganze Zeit komplett vergesse, wir haben ja auch noch am Sonntag Takeover.
Jo, das haben wir auch. Und das ganze Durcheinander, diese riesengroße Menge an Inhalten, die äußert sich ja auch bei unserem aktuellen Programm. Also wir machen jetzt hier am Dienstag die Preview, die nehmen wir auch am Dienstag nach Raw auf. Das muss man hier ja nochmal ganz klar sagen, damit man auch weiß, wann das hier aufgenommen worden ist und wie man das einordnen soll. Wir haben dann für Supporter diese Woche ganz viel Programm. Wir haben 2x5, wir haben das Match of the Week, wir haben das Magazin. Dazu werden wir dann am Samstag noch einen Breaking-Podcast auf YouTube online stellen mit Video und so weiter und so fort über AEW Rampage The First Dance. Da wirst du auch zugegen sein, aus dem Urlaub.
Na, Live-Schalte.
Genau.
Via Satellite.
Genau so. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann haben wir am Sonntagabend irgendwann, wenn der Kai nämlich aus dem Urlaub zurück ist, der ist nämlich ganz bekloppt, der fährt morgens los, kommt mittags an, schaut sich dann wahrscheinlich den Rest des SummerSlams an, den er sich vorher in Bierlaune nicht mehr anschauen konnte. Und dann machen wir den Review-Podcast hier mit dem Chris zusammen. Der Podcast, der kommt dann wahrscheinlich Samstagabend irgendwann, ich sag mal zwischen 8, 9, vielleicht 10, mal gucken. Haltet da die Augen gerne bei uns auf den Social-Kanälen offen. Und dann für kommende Woche, du hast richtig gesagt, lieber Kai, dann wollen wir natürlich dann auch für unsere Supporter noch NXT TakeOver besprechen. Also crazy times, sage ich mal.
Ja, also es ist wirklich, also Takeover fällt gerade hinten über, obwohl ich mich da, also obwohl es eins der Matches ist, auf das ich mich am meisten freue mit Walter gegen Ilja, aber es ist, ja, also Wrestling Overload, es ist wieder eine dieser Wochen.
Es ist wieder eine dieser Wochen, genau, wo man da als Podcaster sich fragt, so, wie schaffen wir das, wie machen wir das, ich habe da auch noch Familie, ich habe doch auch noch Privatleben und einen Job auch noch, aber wir kriegen das alles hin und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir hauen hier die Preview ein bisschen früher raus als sonst, weil dadurch, dass der SummerSlam natürlich auf dem Samstag steht, macht's keinen Sinn, nach SmackDown noch die Preview zu bringen, dann habt ihr keine Zeit, die zu hören und dann quatschen wir hier quasi ins Leere hinein, das muss auch nicht sein. Deswegen bringen wir den so früh wie möglich, Dienstagabend, und wünschen euch dabei jetzt erstmal viel Spaß, Kai. Und leiten mal über Richtung SummerSlam 2021. Wir sind in dem Allegiant Stadium in Las Vegas in Nevada. Man erwartet über 40.000 Zuschauer. Und ja, wie ist der Hype inzwischen? Also wir waren nach Money in the Bank, waren wir mega gehypt. Wie ist es jetzt?
Ich glaube natürlich, dadurch, dass ich jetzt nicht da bin oder dass es jetzt so eine Urlaubwoche ist, der Hype, wie ich es ja schon mal gesagt habe, so ein bisschen hinten ansteht. Weil es gibt jetzt, hatte ich glaube ich schon mal, ich weiß gar nicht, wo ich es erzählt habe, jetzt Prio ist Urlaub, CM Punk, SummerSlam.
Im Fragen-Podcast war das.
Genau, im Fragen-Podcast war es, genau. Und daran hat sich eigentlich auch noch nichts geändert. Ich freue mich trotzdem darauf, SummerSlam zu sehen, weil es, ich habe durch diese Präsentation oder durch den Hype, den WWE selber versucht zu generieren, der springt so ein bisschen auf mich über. Dass ich denke, okay, ja, da muss ja irgendwas kommen. Und ich habe so ein bisschen Probleme mit manchen Matches. So Bobby Lashley, Goldberg, weiß nicht, ob ich das brauche. Diese Nikki Ash, Charlotte Flair, Rhea Ripley fehlt auch nicht. Aber wenn ich dann wieder auf die guten Sachen gucke, wie zum Beispiel Edge gegen Rollins und natürlich eins der Matches, auf das ich mich in den letzten, ich würde sogar sagen, Jahren mit am meisten Freude ist Roman gegen Cena. Darauf konzentriere ich mich dann so ein bisschen.
Okay. Ich dachte schon, du meinst Eva Marie gegen Alexa Bliss.
Ja, das so, das wirklich, das hasse ich mit Hingabe, ne? Also da können wir gleich noch drüber reden. Da freue ich mich wirklich drauf. Weil, hoho. Das ist, nee, gleich.
Bei mir ist es tatsächlich auch so eine gemischte Tüte irgendwie mal wieder. Also da sind ein paar Matches dabei, auf die ich richtig Lust habe, also es ist aber auch ganz viel wieder hinten übergefallen. Auch dieser Aufbau vieler Fäden ist einfach sehr 0815 wieder, und WWE hat ein bisschen den Ball fallen lassen in meinen Augen nach dem wirklich großen Money in the Bank, was auch ein guter Pay-Per-View gewesen ist, und dann hat man es eben nicht geschafft, die großen Geschichten zu erzählen, nicht die Emotionalität und Härte mit reingebracht, sondern es wirkt einfach alles wieder mal sehr generisch oder sehr vieles davon zumindest. Du hast ein paar Matches angesprochen. Da bin ich bei dir, ganz klar bei dir, was so die Qualitäten angeht. Also speziell die die Smackdown-Matches, die gefallen mir eigentlich durch die Bank alle recht gut. Die Raw-Matches sind teilweise direkt aus der Hölle, aus RK-Bro gegen AJ Styles und Omos. Also deswegen, mein Hype ist, ich sag's mal, mittelmäßig, um ganz vorsichtige Worte zu wählen. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, natürlich, es kommt bei uns in Discord in der Nacht von Samstag auf Sonntag, da werden wir auch darüber quatschen, und ich weiß auch, dass da sehr viele Wrestling-Fans und Headlock-Hörer und Hörerinnen auch zugegen sind. Kommt da mit rein, und dann quatschen wir und schreiben ein bisschen über das, was da beim SummerSlam passiert. Ich werde auch schauen, dass ich ein bisschen länger wach bleibe als sonst. Ich hoffe, das geht trotz Babyschichten. So, Kai, sollen wir mal durchstarten hier mit der Preview?
Sollen wir durchstarten? Ich drop aber noch mein Lieblings-Fun-Fact zum SummerSlam, weil natürlich SummerSlam, WWE, PG, wissen wir alle Bescheid. Das Theme von SummerSlam ist ja Up von KDB, ne? Und gibt ja diesen einen Trailer, der jetzt schon während vielen Pay-Per-Views lief, und dann ist da immer so, hier, Party des Summers, bla bla bla, und das endet dann mit so einem I know that's right. Und die Line, die da vorkommt, oder für Leute in deinem Alter, das, was davor gesagt wird, ist einfach WWE-PG, ne? Muss man sich vorstellen. Ist im normalen Lied die Line, broke boys don't deserve no pussy. Und das finde ich mega witzig. Dass das einfach in einem WWE-Theme ist.
Ach so, ich dachte, weil du dich damit identifizieren kannst.
Nee, bin ja stinkereich seit Headlock.
Ach so, okay. ich lasse das mal unkommentiert.
Ja. Das ist wirklich, ich mag es einfach, wenn WWE immer so Themes nimmt und das dann gerade so zurechtschneidet, wie sie es halt eben brauchen.
Ja, wie die Zuschauerreaktion.
Wie die Zuschauerreaktion, oder noch eine andere Sache, über die ich mich gleich noch bei Roman Reigns gegen John Cena aufregen möchte, wenn man gewisse Sachen, die anscheinend anzüglich sind, rausschneidet.
Ja, auch das. Starten wir durch in die Preview. Also, wie gesagt, wir nehmen den Podcast hier am Dienstag nach Raw auf. Es ist noch keine Kickoff-Show angekündigt. Im Gegenzug gibt es 10 Matches derzeit auf der Card, und nach Raw sind ja auch unter anderem das Match um die Tag-Team-Titles bei Raw zwischen AJ Styles und Omos und RK-Bro auf der einen Seite hier klar gemacht worden, und eben auch das Match zwischen Eva Marie und Alexa Bliss auf der anderen Seite. Auch das hat vielleicht Kickoff-Show-Material. Deswegen, Kai, fangen wir doch damit gleich an. Eva Marie gegen Alexa Bliss. Die Geschichte dieser beiden Damen inklusive Doudrop und Lily geht jetzt ja auch schon einige Wochen zurück. Immer wieder die Segmente im Playground mit Alexa. Jetzt zuletzt haben wir gesehen, wie Doudrop alleine da gewesen ist und Alexa besucht hat. Die haben sich am Anfang ganz gut verstanden, dann irgendwie jetzt inzwischen nicht mehr. Doudrop hat sich Lily geschnappt und hat dann ganz hypnotisiert und irritiert die Puppe wieder weggestellt, und Alexa hat nur gesagt, ja, das dachte ich mir doch. Und Alexa kündigt an, dass ihr die Evolution, die wird jetzt enden, lieber Kai. Wenn das keine hitzige Fehde ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, das ist eine dieser Sachen, wo uns dann Leute manchmal auf dem Discord schreiben oder auch in YouTube-Kommentare, ihr wollt doch immer, dass Stories lang erzählt werden. Und das wird jetzt hier zwar lang erzählt, aber das macht's nicht besser. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich muss aber auch sagen, dass ich das hier aus Bray Wyatt-Gründen natürlich noch mal beschissener finde. Dass ich jetzt immer, wenn ich, also die kann da nichts für, die macht ihre Sache immer noch gut, müssen wir nicht drüber reden, trotzdem nervig, dass immer jetzt, wenn ich Alexa Bliss und im Playground sehe, mir denke, nee, ist auch geil, dass wir dafür Bray Wyatt verloren haben. Und dann werde ich immer sauer. Ich weiß, das hängt nicht miteinander zusammen, aber trotzdem ist einfach so. Die Assoziation ist da und regt mich dann auf. Aber auch diese ganzen Alexa Bliss, Lily Sachen, das nicht gut. Also das ist wirklich schon peinlich, wenn ich es wirklich mit dem Fiend vergleiche. Da waren auch immer Sachen, die waren so 50-50. Manche fand man cool, manche waren auch so ein bisschen unangenehm oder, um es modern zu sagen, cringe. aber jetzt gerade bei Lilly mit diesem, dann zwinkert die Puppe da oder sowas, das kann ich mir nicht angucken, ne? Ich finde das alles wirklich nur peinlich.
Ja, Eva Marie ist ja auch wieder so ein strittiger Charakter. Alexa Bliss, ja, du hast gerade angesprochen, die macht aber das schon noch gut. Also ich gucke ihr da gerne dabei zu, weil ich das Gefühl habe, dass sie da Spaß dran hat. Aber die Feder an sich müssen wir nicht drüber reden, die müssen wir auch gar nicht schön reden. Die ist halt ziemliche Grütze natürlich. Und was erwartest du dir hier von dem Match? Bekommen wir überhaupt ein Match? Weil Eva Marie ist ja bislang auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie hier die großen Kämpfe bestritten hätte seit ihrem Comeback.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass sie dann wieder Doudrop rausschickt und sagt, hier, du kämpfst im Namen von Eva Marie, wie wir es jetzt ja auch schon ein paar Mal hatten, dass dann auch bei Kämpfen von Doudrop Eva Marie als Siegerin angesagt wurde. Ich glaube, hier wird so ein viel Lilly hin und her sein, das wird nochmal vorkommen. Vielleicht wird Doudrop irgendwie hypnotisiert oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Nochmal gucken, was jetzt mit der Beziehung zwischen Eva Marie und, es ist wirklich richtig dumm, Doudrop zu sagen, ne? Was jetzt aus der Beziehung zwischen Eva Marie und Doudrop wird, nachdem sie jetzt zweimal eine geballert hat. Also da wird es auch irgendwann zum Split kommen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, also ganz klar, ich habe da keine Lust auf das Match. Und da interessiert mich auch nichts dran. Und ich will einfach nur, dass es vorbei ist.
Ich finde es gut, dass wir hier gleich mit so Elan und freudiger Stimmung in den Podcast hier starten.
Man muss auch ehrlich sein.
Ja, ich weiß. Mich interessiert es auch nicht. Aber wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie auf eine komische Art und Weise witzig, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, das Interessante hier ist wirklich dann auch, was wird mit Doudrop und vielleicht eben auch der Split, der ist ja schon seit Beginn an quasi angedeutet, dass die beiden ja keine guten Freundinnen sind, also Eva Marie und Doudrop. Also die Zwistigkeiten zwischen den beiden, die waren ja von Anfang an da und vielleicht ist das jetzt ja der Weg, den man hier gehen möchte. Ich weiß es nicht, aber das Match an sich ist eben auch da relativ nebensächlich. Ich tippe jetzt hier einfach mal darauf, dass Alexa Bliss gewinnt, ob jetzt gegen Eva Marie oder Doudrop, das werden wir abwarten. Ich sag einfach mal, dass Eva Marie doch wieder irgendeine findige Geschichte vorweisen kann, dass sie nicht antritt und dann muss Doudrop hier ran und am Ende ist es dann Alexa Bliss durch Hypnose, Action, durch Voodoo, Power, was auch immer, die dann hier den Sieg davon trägt. Was glaubst du?
Sehe ich ganz genauso.
Okay, dann machen wir weiter mit was Erfreulicherem, nämlich dann dem Match um die WWE Raw Tag Team Championship. Sie sind endlich zusammen, Randy Orton und Riddle. RK-Bro sind zurück oder zum ersten Mal richtig da. Es gab die Umarmung, nachdem es letzte Woche noch ein RKO gegeben hat. Und jetzt fordern die beiden die Champions AJ Styles und Omos heraus. Und ich sag's dir, wie es ist, um so einen Slogan von dir hier zu recyceln. Das ist eigentlich das einzige Raw-Match, was mich richtig interessiert. Weil ich finde Riddle in der Position, die er jetzt ist, das ist klamaukig und so, aber der liefert ja im Ring auch ab. Also sprich, das passt. Das Zusammenspiel mit Randy Orton ist so herrlich. AJ Styles und Omos, ja, ist eine streitbare Kombination. Werden wir wahrscheinlich auch mit Chris dann diskutieren am Sonntag. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Match, auf das ich mich aus der Raw-Show am meisten freue. Das hat eine Geschichte, ist von Riddle getragen worden. Diese, ja, komischen Partner, RK-Bro und, oder Randy Orton und Riddle, mochte ich. Und da bin ich mal einfach gespannt, ob man jetzt hier schon einen Trigger zieht und ob RK-Bro Champions werden. Wie siehst du das?
Ich habe es ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, dass ich es schade finde, dass Orton jetzt, man weiß ja nicht warum, so lange ausgefallen ist, weil man merkt, diese Geschichte hätte man auch gut über 4-5 Wochen erzählen können. Mit dem Randy Orton hat keinen Bock und dann Riddle, der sich immer so ein bisschen dann wieder versucht anzubandeln. Und jetzt musste man ja in 2 Wochen sagen, also okay, erste Promo Anfang der Show, Randy Orton hat nicht so wirklich Bock, dann gegen Ende der Show, ja, tun sie, als würden sie sich vertragen, umarmen sich, dann doch RKO. Und dann in der nächsten Show, weil es ja nur 2 Wochen waren, müssen sich dann wirklich vertragen und es gibt das Match. Das hätte ich gut und gerne auch in 4-5 Wochen gesehen. Das hätte man da auch besser erzählen können. Jetzt musste man das Ganze natürlich so ein bisschen rushen, finde ich aber nicht schlimm, weil es ist, so wie du gesagt hast, letzte Woche und auch diese Woche war es mit Abstand das Unterhaltsamste bei Raw. Wenn man jetzt provokativ sprechen möchte, könnte man auch sagen, es war das einzig Unterhaltsame bei Raw. Was natürlich nicht ganz stimmt, es gibt immer noch ein paar witzige Sachen, aber das Ding hier trägt's auf jeden Fall. Also auch ein Riddle. Also ich find's wirklich krass, wie traurig man den Namen Randy sagen kann. Oder dann auch da steht und sagt, oh Mann, weißt du, ich bin einfach traurig. Also das ist sehr, sehr gut. Aber auch Orton macht's fantastisch, weil ich finde, du merkst auch in Orton an, dem macht das Spaß. Ich finde, du siehst immer bei einem Orton, ob dem irgendwas Bock macht oder nicht. Und hier siehst du, der findet auch schon witzig. AJ und Omos spielen einfach ihre Rolle. Man muss natürlich auch sagen, gerade nach so einer Randy Orton Riddle Promo, die jetzt nicht überragend ist, aber die einen super unterhält, merkt man dann nochmal, dass ein AJ nicht so gut am Mikrofon ist. Das ist mir jetzt in den letzten Wochen irgendwie mehr aufgefallen, dass er da so holprig ist. Aber ich bin trotzdem noch großer Fan dieser Awkward Comedy zwischen AJ und Omos, jetzt auch bei Raw zum Beispiel, wo sie dann zusammen gesagt haben, hier, das ist das Ende von AK Bro, dann sagen sie es ja zeitgleich. Und AJ so, oh, guck mal, krass, wir haben es genau zeitgleich gesagt, oh, wir sind so ein gutes Team. Das mag ich dann auch wieder. Also ich habe da Bock drauf und ich musste ganz klar sagen, ich würde mir wünschen, dass AJ und Omos hier nochmal verteidigen. Weil das wird mir sonst so ein bisschen zu schnell gehen.
Ja, ich find's erstmal witzig, weil wir ja wirklich diesen Battle of the Odd Couples hier irgendwo haben. Ne? Also zwei Teams, die so eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen und den Zusammenhalt irgendwie so künstlich herstellen. Das finde ich dann doch irgendwie ganz, ganz witzig, was man dann hier probiert hat. Ich würde mir jetzt einfach wünschen, lass RK-Bro, lass die beiden Champions werden. AJ und Omos, dem tut das nicht weh. Die dürfen dann bei Extreme Rules nochmal ran oder sowas und dürfen dann nochmal verlieren. Ich finde, dass eigentlich jetzt alles danach schreit, dass RK-Bro, nachdem sie jetzt wieder zusammengefunden haben, dass die den Titel gewinnen. Und ich will Riddle nochmal rufen hören, it's happening! It's really happening! Also, fand ich witzig. Ich mag das total gern, was die beiden da miteinander machen. Und Riddle, auch wenn es natürlich dieser Stoner-Humor irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ist, irgendwie ist er dann doch extrem liebenswert.
Aber
den
haben sie schon runtergeschraubt, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also es ist jetzt, natürlich ist er immer noch da, dass er dann so outspaced und irgendwas labert, aber es ist bedeutend wenig, also am Anfang war es ja nur das.
Das stimmt. Ja, es ist ja auch hier die Bro-Love, die man hier hatte irgendwie. Ich mag diese Geschichte, die man hier erzählt hat. Ich fand, da bin ich auch ganz provokant, um dich dazu zitieren. Das ist das Beste, was Raw momentan hat. Das ist, alles andere ist da schmerzhaft, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Deswegen möchte ich aber hier sehen, wie Randy Orton und Riddle dann in einem vollen Stadion stehen und es gehen die Feuerwerkskörper hoch und vielleicht wird RK-Bro per Feuerwerk an den Himmel geschrieben, Laser und schlecht animierte GIFs, die irgendwie da so in rein teleportiert werden. Das möchte ich alles sehen. Und ich möchte einen Titelwechsel haben.
Ja, ich glaube, es wird schon so kommen, wie du sagst, dass man die große Bühne mitnimmt. Und also ich hätte einfach gerne das alles ein bisschen länger gesehen, weil mir das sehr viel Spaß macht. Aber es ist so, wie du sagst, es wird höchstwahrscheinlich danach auch weitergehen. Dann hat RK-Bro einfach die Titel und dann können sich damit so ein bisschen freuen. AJ und Omos werden dann weiter angreifen. Und ja, doch schon. Also es wird RK-Bro sein. Und ich habe da Bock drauf. Das wird, glaube ich, ein spaßiges Tag-Team-Match. Weil man muss auch sagen, jetzt bei Raw auch das Match zwischen AJ und Riddle, das war gut.
Ja, klar.
Also das war stark.
Also das wird ja dann auch hier sein. Deswegen so in-ring-technisch, ich meine, klar muss AJ Styles immer die Arbeit für sein Team machen, ne? Aber der ist ja auch so gut, der kann das auch ziehen quasi und dass dann Omos reinkommt und der wirft dann eben Orton und Riddle ein bisschen durch die Gegend, ehe dann AJ Styles wieder reinkommt. Und das geht. Und ich glaube auch, dass man hier ein unterhaltsames Match rausziehen kann. Und eben dann, ich will den von uns so oft beschriebenen Feel-Good-Moment hier haben.
Ja. So. Oder wie David sagt, good feel moment.
Auch das manchmal. So, kommen wir zum nächsten Match. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir da nehmen. Komm, lass mal hier rüber zu SmackDown springen, sonst haben wir die ganzen komischen Raw-Matches in Abfolge. Kommen wir zum Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champions, den Usos und den Mysterios, Rey und Dominik. Auch hier, die Fehde zieht sich ja schon eine ganze Zeit lang hin, inklusive dem Titelwechsel, den wir hier haben, sehen können. Und da hat man jetzt auch gesehen, dass zwischen Rey Mysterio und seinem Sohnemann ja auch hier so ein bisschen nicht Zwietracht, aber so ein bisschen Uneinigkeit herrscht, weil der Dominik dann doch so ein bisschen flügge wird und so ein bisschen große Klappe bekommt. Auf der anderen Seite haben sich ja die Usos dann doch wieder ganz gut zusammengefunden hier. Am Tisch, unter dem Head of the Table sozusagen. Und es gibt jetzt hier das Rematch dieser beiden Tag-Teams. Und ich habe mir ja eine Stipulation versprochen. Und ich hoffe auch, dass wir die vielleicht bei SmackDown noch bekommen. Ich will hier immer noch irgendwie ein Street-Fight oder ein Leiter-Match oder irgendwas Besonderes, weil wir haben keine großen Stipulationen bis jetzt auf der Karte. Und ich finde, das Match würde es eigentlich in diesem Family Warfare, wie es ja so oft tituliert worden ist, das wird's hergeben in meinen Augen. Wie siehst du bis jetzt die Geschichte dieser beiden Teams hier?
Ich stimme dir erstmal zu. Also ich glaube, wir sind uns da einig in unserer Liebe für Leiter-Matches, gerade um den IC-Belt, der es hier natürlich nicht ist. Aber dass wir immer irgendwo ein Leiter-Match draufbucken müssen, das wäre hier auf jeden Fall passend. Aber durch die Tatsache, dass wir einen Monat später Extreme Rules haben, kann ich mir auch vorstellen, dass man es sich für da aufhebt.
Das also, klingt viel zu realistisch, das mag ich nicht.
Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn sie jetzt einfach sagen, ach komm, weißt du, Extreme Rules, da können wir TLC machen und jetzt packen wir wenigstens nochmal die Candlesticks oder sowas aus, hätte ich auch nichts gegen. Also ich bin gespannt, ich würde mich dann über eine Stipulation freuen, kann's mir Stand jetzt aber dann nicht vorstellen. Der Grund ist Extreme Rules.
Ja, da habe ich nicht dran gedacht tatsächlich, ja, da hast du wahrscheinlich recht.
Aber auch hier die Sache mit Dominic Mysterio, der so ein bisschen eine große Klappe bekommt und sich denkt, so ja, hier, wir sind da die Mysterios. Das mag ich eigentlich, weil das gibt auch einem Dominic mal so ein bisschen Charakter, der nicht nur rausgeht und sagt, ey, ist einfach geil hier zu sein, sondern der sagt, es ist geil hier zu sein und jetzt mache ich sie mal alle kaputt. Also das finde ich ganz passend und es ist auch irgendwie eine realistische Charakterentwicklung. Dieser junge Will, der dann irgendwie auf einmal übermütig wird, weil er denkt, so hier, die Welt liegt vor mir, ich hause alle um. Das finde ich ganz passend. Ray, so als alter Veteran, als jemand, den man ja schon bezeichnen könnte. Ich mag das. Ich glaube auch hier, die beiden, man muss ja auch sagen, bei diesem Match oder bei dieser Paarung, die haben wir jetzt auch schon häufig irgendwie gegeneinander gesehen. Sei es irgendwelche Multiman-Matches, wirklich Tag-Matches, One-on-One-Matches. Das gab es jetzt ja schon zu Genüge. Muss aber trotzdem sagen, dass ich mich an der Paarung trotzdem noch nicht satt gesehen habe. Also das macht mir immer noch Spaß und ich finde, hier sollten trotzdem die Usos das Ding noch holen, weil ich möchte, dass nach dem SummerSlam die Bloodline dann da noch mit ihren Gürteln steht und sagt, hier, SummerSlam ist gekommen, ist gegangen und wir sind immer noch da als Champions.
Ja, und weil sie eben auch das kohärentere Team irgendwo sind. Ne? Die sind sich einig und bei den Mysterios, ja, da kriselt hier und da auch schon so ein bisschen. Ich hoffe aber auch, dass man diese Krisenstimmung bei den Mysterios, also diese charakterlichen Unterschiede zwischen Vater und Sohn, dass man das jetzt auch ein bisschen zieht. Also, dass man dem Zeit gibt, dass das so langsam hochkommt, dass es immer mehr Unstimmigkeiten quasi gibt und das vielleicht auch durch Dominik dadurch Matches verloren gehen, vielleicht auch hier. Und dass man da so peu à peu so diese Krumen, diese Samen sät, die dann wirklich zum Zwist führen und die dann vielleicht auch zum ersten Match der beiden führen. Weil darauf warten wir ja auch. Also dieses Vater-Sohn-Match der Mysterios, das ist doch auch ein Ding, was eigentlich ein Verkäufer ist, wenn man es entsprechend darstellt. Ob man das bei WWE momentan kann, weiß ich nicht. Aber auf dem Papier ist das was mich interessiert.
Ich glaube aber, ja, das kriegen wir nicht so früh. Also nee, das dauert ja noch. Also das, ja. Also jetzt auch nicht 2 Monate oder sowas, nee, ne, sondern länger. Also ich glaube, davor werden wir auch noch einen erfolgreichen Tag-Team-Run der beiden haben. Also
in meinem Kopf würde ich das spinnen bis WrestleMania. Und dann machst du bei WrestleMania Dominik gegen Rey Mysterio.
Ja, deswegen glaube ich aber nicht, dass man jetzt schon so krass darauf setzt, dass sie sich uneinig sind.
Ja, weil so ein bisschen.
Weil ich glaube immer noch, dazwischen wird noch ein erfolgreicher Title-Run, also in Anführungsstrichen erfolgreich, weil sie Champion sind, Title-Run liegen der beiden.
Ja, das kann durchaus sein, aber so ein bisschen kann man ja trotzdem, dann kann Dominik halt auch sagen, hier, guck mal, mein geiler Belt und so, und das passt ja total gut zu meinem Bling, keine Ahnung, was die jungen Leute halt so sagen, da ist voll Drip und so.
Ja, stimmt, das sagen die jungen Leute. Das voll ist richtig wild. Ja. Guck mal, mein wilder Belt.
Ja. Ja, auf jeden Fall erwarte ich mir einfach ein gutes Tag-Team-Match. Das sind zwei Teams, die können es. Die Usos gehören zu den besten Tag-Teams auf der Welt. Die Mysterios haben eine gute Chemie zusammen. Klar, Rey Mysterio nicht mehr der allerjüngste, aber trotzdem für das, was jetzt da ist, ist das immer noch eine richtig gute Ansetzung. Und ich hoffe auch, dass man hier ein bisschen Zeit bekommt, dass man Zeit hat, um eine Geschichte innerhalb des Matches zu erzählen. Gibt den Jungs irgendwie 10, 12, 15 Minuten, dann wird das ein richtig starkes Match. Und die können es. Und man muss hier nur die Zeit dafür geben, oder?
Ja. Sehe ich auch so.
Ich gehe davon aus, dass die Usos hier verteidigen. Du auch, oder?
Ja, genau.
Dann sind wir uns einig. So, dann, wo wir mit dem Thema schlechte Raw-Fäden sind, kommen wir zur nächsten Ansetzung. Drew McIntyre gegen Jinder Mahal. Das ist ein ganz normales Singles-Match. Wir haben ja vorher so ein bisschen spekuliert, kriegen wir vielleicht Punjabi Prison. Es ist kein Punjabi Prison-Match. Dafür sind wir und Mr. Shanky vom Ring gebannt. Die dürfen nicht kommen nach der letzten Niederlage, den die beiden hier eingesteckt haben. Also Kai, dafür, dass wir Drew McIntyre noch als großen Gewinner der Pandemie-Ära irgendwie gesehen haben, der so hart gepusht worden ist, ist diese Fehde in meinen Augen der größte Quatsch, den wir seit langem gehabt haben.
Ja, aber ich glaube, der kommt relativ gut an. Also auch wenn du diese Woche mal die Crowd-Reactions anguckst.
Das habe ich auch gewundert.
Die auch nicht eingespielt waren, weil du siehst immer, wenn so ein Close-Up ist auf den Wrestler, dann wird immer eingespielt, weil man dann die Crowd im Hintergrund nicht sieht. Wie zum Beispiel, als Damian Priest irgendwas gesagt hat und die Crowd komplett Apeshit geht und du denkst dir, nee, ist er halt nicht. Und hier muss man sagen, hatten Drew viele gute Reaktionen gezogen. Und natürlich ist es alles noch sehr aufgesetzt, cool, badass und sowas, aber er macht auf seine eigene Art und Weise dann nochmal mehr Spaß als der, oh, ich bin so dankbar, danke, 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 Drew McIntyre, WWE-Champion, den wir eine Zeit lang hatten.
Ja, auch das war furchtbar.
Auch das war furchtbar, also müssen wir nicht drüber reden, die Fehde hier, das ist egal, aber letztendlich tut sie das, was du schon vor Monaten prophezeit hast. Das ist die Fehde, die McIntyre in den Shows hält, wo die Leute auf jeden Fall McIntyre bejubeln, weil der andere ist halt Jinder Mahal.
Ja.
Und damit erfüllt es doch eigentlich seinen Zweck, oder? Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Fehde irgendwie toll finde und mich auf das Match besonders freue, aber es macht doch genau das, was es machen soll. Deswegen kann ich es jetzt nicht so stark kritisieren wie andere Sachen. Eva Marie.
Ja, aber der Aufbau mit dem geklauten Schwert, mit dem kaputten Motorrad, mit dem, hey, ich habe zufällig ein Replikaschwert dabei gehabt, das hier ist das echte.
Na klar ist die Fehde dumm, aber du musst auch bedenken, es geht sehr viel in der Fehde darum, dass Jinder Mahal Angst hat, dass der die einfach tothaut. Und das finde ich schon witzig. Weil er wirklich sagt, also Leute, der hat ein Schwert, der kommt damit zum Ring. Merkt hier irgendjemand irgendwas? Das ist gefährlich. Und alle sind so, hä, der ist doch voll cool, mit dem Schwert zum Ring zu kommen. Also, klar, also, dass er jetzt zum 18. Mal gegen wir und Mr. Shanky kämpft, müssen wir nicht drüber reden, dass es langweilig ist. Aber es hat ja auch was, dass er dann Mr. Shanky 18 Mal im Stuhl gegen Rücken zimmert.
Ja.
Das ist dann schon so ein bisschen Badass Drew, den wir uns ja irgendwie gewünscht haben.
Ja, aber gegen ein wehrloses Opfer.
Ja, ist doch geil, wenn man auf Schnauze hauen, na richtig.
Wir sind hier nicht in der Nordkurve, Kai.
Scottish Psychopath, das ist so druff.
Ja, hey, nein, also. Mich catcht das hier halt überhaupt nicht. Und Drew hat mich da inzwischen auch sehr verloren. Und Jinder hat mich nie gehabt. Und wir und Shanky können mir eh gestohlen bleiben.
Also, irgendwo. Dass er dich nie hatte, ist ja auch gelogen, ne?
Ja, das stimmt. Was? Mich? Weil ich ihn damals verteidigt habe.
Ja.
Ja, weil ich gehofft habe, dass doch noch irgendwas aus ihm wird. Aber im Nachgang muss ich auch sagen, das war eine Fehleinschätzung.
Ja. Hatten wir alle schon.
Wie war das nochmal mit dem Asylum-Match?
Eben, deswegen, ja.
Ich finde es halt krass, wie stark Drew McIntyre jetzt doch irgendwie so von der Charakterdarstellung sich abhebt. Also die Geschichten, die da erzählt worden sind, das Schwert.
Oh, ja, gut. Also die Geschichten habe ich ausgeblendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die Geschichten ziehen alles nochmal immens runter.
Was ich jetzt hier hoffe, mal so, um das Positive nochmal zu sehen, die beiden kennen sich ja und die beiden mögen sich ja auch und so. Und jetzt kann man halt hoffen, dass daraus ein hart geführtes Match entsteht, wo es ordentlich zur Sache geht. Aber ich befürchte, das gibt's hier nicht. Und ich kann mir hier sogar vorstellen, dass man dann am Ende trotzdem irgendwie Eingreifen von wir und Shanky bekommt. Oder vielleicht kramt der gute Jinder auch die Great Khali nochmal aus.
Stimmt, wie damals gegen Randy.
Genau.
Ach ja. Weil, ich kann mir auch gesagt,
ja? Ja, wie du gesagt hast, also es ist ja schon so, dass wir Extreme Rules dann irgendwie schon wieder vor
der Tür
stehen haben. Genau. Und irgendwie bietet es sich ja immer an, du lässt hier einen Babyface verlieren, um dann bei Extreme Rules dem Babyface den Sieg wieder zurückzugeben, quasi Rache. Und das hier ist tatsächlich so ein Match, wo ich mir das vorstellen könnte, weil Drew McIntyre so dominant eigentlich die ganze Zeit über gewesen ist und immer, der hat doch immer der Gender Connection hier so den Stippchen geschlagen, weißt du? Ja, hier, haha, guck mal, das war ein Fake-Schwert. Und haha, guck mal, ich mach hier dein Spielzeugmotorrad kaputt. Haha, ihr habt Stühle, ich hab ein Schwert, ne? Und dann verhau ich auch noch deine zwei Helfer. Irgendwie ist er ja immer im Vorteil und eigentlich müsste das jetzt daraus resultieren, dass er jetzt bei diesem Pay-Per-View irgendwo im Nachteil ist. Wie siehst du das?
Ja, aber, also sind wir mal ehrlich, Drew McIntyre hat auch schon wirklich jetzt auch mal irgendwann seinen großen Sieg verdient, ne? Also, bei Mania hat er verloren, jetzt lass doch einmal den Mann irgendwas gewinnen. Also, der hat immer nur vor so Monitoren gecatcht. Jetzt gönn ihm doch einmal was. Der hat doch sonst nichts.
Das ist doch kein großer Sieg.
Nee, natürlich, aber trotzdem vor 40.000 Leuten, die dann Bock haben, nach dem Jinder in eine Schnauze trittst mit dem Claymore und dann 1, 2, 3 mitzählen und dann nochmal das Cover 1, 2, 3 mitzählen. Dann stehst du da, feierst, machst ein bisschen mit dem Schwert geile Posen. Also, das darf man dem jetzt auch schon gönnen, ne?
Ja.
Also, Drew McIntyre, hol ihn heim.
Nee, ich sag Jinder.
Weil du großer Fan bist.
Genau, weil ich alter Fanboy bin, netter Typ auch. Ist er wirklich.
Ja, wollte ich ja sagen, das soll er ja wirklich sein, ne? Das ist ja, habe ich ja schon mal gehört.
Ist er ja auch. Den habe ich ja auch mal interviewen dürfen und ist wirklich ein sehr höflicher, netter Mensch. Ja, also da gehen unsere Tipps ein bisschen auseinander. Kommen wir mal zum nächsten Match. Und wie gesagt, wir haben 10 Matches hier angekündigt. Wir arbeiten uns langsam empor und kommen jetzt zum Match um die WWE United States Championship zwischen Sheamus und Damian Priest. Und auch da, du hast gesagt, der Aufbau eher so ein bisschen, ja, holprig, Damian Priest längere Zeit weg, dann wieder zurück, dann hilft er dem guten Humberto Carrillo und daraus entsteht dann eben einfach die Geschichte hier zwischen Sheamus und Damian Priest, weil Sheamus ist ja der böse Bully und entsprechend muss da jemand Großes herkommen und da für Gerechtigkeit sorgen. Ich verspreche mir hier ein ganz gutes Match. Die Geschichte ist trotzdem so Midcard, dass es schon fast Undercard sein könnte.
Jo, also die Geschichte ist letztendlich egal. Es ging ja, also ich find's erstmal gut, dass wir jetzt nicht viel Interaktion zwischen Sheamus und Damian Priest hatten. Also jetzt nicht schon wieder 18 Matches und Contender-Matches und hin und her. Also dass es auf so ein, nennen wir es mal, Minimum reduziert wurde. Die Fehde wurde dann ja doch eher meist darüber aufgebaut, dass Damian Priest nochmal mit Miz und Morrison aneinander geraten ist. Und dann gab's mal hier ein Tag-Team-Match und dann war nochmal der Ricochet dabei. Es ist aber, so wie du gesagt hast, Fehde ist egal, vom Match verspreche ich mir auch sehr viel. Weil ich mag einen Damian Priest, und Sheamus hat auch gezeigt, dass er jetzt generell in den letzten Jahren gute Matches abreißen kann, egal ob es jetzt zum Beispiel gegen, hier, wie hieß er nochmal, gegen Matt Riddle war, da hat er ja ein paar echt gute Dinger gezeigt. Also, das mag ich schon. Sheamus als US-Champ leider egaler, als ich es mir erhofft hatte, wenn ich ehrlich bin. Weil, also, aus den zuvor genannten Gründen. Ich finde es trotzdem gut, dass man Damian Priest jetzt wieder zumindest in die Midcard bekommen hat. Ich weiß noch, wie wir uns beschwert haben, dass er nach seinem Mania-Bad Bunny-Match auf einmal weg war, dann in dieser komischen Battle Royale wieder auftaucht und auch da komplett egal ist. Also bin ich froh, dass er jetzt hier wieder seinen Spot gefunden hat. Auch das, es wird hier ähnlich sein wie bei dem Pay-Per-View nach WrestleMania. Ich glaube, viele der Matches werden wir in der gleichen Konstellation nochmal bei Extreme Rules sehen. Und das könnte ich mir bei dem Ding hier auch vorstellen. Können wir aber auch vorstellen, dass Damian Priest hier sogar den Sieg holt.
Sehe ich eigentlich auch so. Und vor allem, man kann ja nicht immer nur die Heels gewinnen lassen. Dadurch, dass Extreme Rules schon so nah ist, tendiert man so ein bisschen dazu, da in diese Richtung zu planen und sich zu überlegen. Aber du kannst ja eben nicht immer nur die Bösewichte gewinnen lassen. Und ich finde auch Damian Priest könnte dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen einen anderen Farbtupfer geben. Also Sheamus, du hast es gesagt, der Title Run hier war ja so ein bisschen in Richtung Workhorse Title fast schon. Also wann immer Sheamus da gewesen ist, dann hat er ja durchaus auch die langen Matches bei Raw bestritten und die waren ja meistens auch echt gut. Das wollen wir ja gar nicht hier irgendwie unter den Scheffel stellen. Aber trotzdem glaube ich, dass er hier eher derjenige sein wird, der dafür sorgen wird, dass Damian Priest wirklich in der Midcard ankommt und sich da etabliert. Und das ist, glaube ich, auch die wichtige Position, die Sheamus hier hat. Deswegen gibt den beiden hier 10 Minuten. Lass Sheamus das machen, was er
am besten... Nee, schon 15.
Ja, von mir ist auch 15. Ich glaube da nur nicht dran, dass man denen so viel Zeit gibt.
Ja, okay. Also ist Wunschdenken, ne?
Ja. Aber lass die hart arbeiten miteinander. Das sind beides gute Wrestler, das sind beides Big Men, die aber auch gut worken können. Entsprechend sollte das eigentlich was Interessantes hier im Ring geben, wenn das zwischen den beiden klickt. Und da hoffe ich mir auch, dass es kein Eingreifen von Miss und Morrison oder sonst irgendwas gibt, weil das sollte erstmal so ablaufen und dann von mir aus im Nachgang dürfen sich dann Miss und Morrison hier wieder einmischen. Meine Hoffnung ist erstmal hier, dass es für Damian Priest so ein bisschen wie das Coming Out ist bei einem Pay-Per-View, dass er wirklich jetzt hier was zeigen kann und dass er wirklich dann auch zeigen kann, ich bin nicht nur der, der mit einem Promi an der Hand irgendwie da was leisten kann, sondern ich bin auch der, der hier im Ring ordentlich was abliefern kann.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt Priest hier gewinnt und wir dann bei Extreme Rules so ein Four-Way-Match bekommen. Von mir aus sogar ein Fünfer-Match, wenn noch Ricochet reinschmeißt, also dann mit Miss Morrison. So, ja. Da habe ich absolut nichts gegen. Das ist prinzipiell ein gutes Teilnehmerfeld. Also auch mal ruhig nutzen, dass da Leute in der Midcard sind, die auch Spaß machen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir hätten ja sogar noch einen Keith Lee dabei. Wenn du jetzt überlegst, Sheamus, Priest und Keith Lee, auch eine Paarung für die Götter. Könnte man fast sagen, was die Midcard angeht.
Ja, aber das Problem ist hier nach wie vor, dass die alle irgendwie nicht so recht etabliert sind, dass man es bei keinem irgendwie schafft, wirklich die großen Geschichten zu erzählen, dass man da emotional investiert ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt hier mit Damian Priest versuchen muss. Ich meine, wir hatten diesen Zusammenhang mit Bad Bunny, da haben wir alle gesagt, huch, das Match war ja überraschend gut und unterhaltsam, aber irgendwie haben alle fast nur über Bad Bunny gesprochen. Klar, ja, klar. Hat Damian Priest auch Lob bekommen, so nach dem Motto, ja, der hat das Match mitgezogen, das Match betragen. Wir hatten das Zombie-Ding noch irgendwo, was in meinen Augen auch überraschend unterhaltsam gewesen ist als Entertainment-Produkt. Aber irgendwie muss der noch ein bisschen mehr etabliert werden, dass der ein bisschen greifbarer wird. Und ich hoffe, dass diese Fehde und diese Geschichte, die wir jetzt hier haben, dass die ein bisschen dazu beitragen kann. Bis jetzt ist das noch nicht so richtig gelungen. Das merkt man ja auch an den Zuschauerreaktionen, wie du schon angesprochen hast. Vielleicht kann Titelwechsel da ein bisschen was für bedeuten, dass da ein bisschen Damian Priest ein bisschen besser davon profitiert. Mal gucken. Vielleicht kann dann hier der Gürtel dann doch den Wrestler machen. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Ja, bin gespannt. Ich sag, weil ich es mir auch wirklich wünschen würde, Damian Priest.
Okay. Ich auch. Ich bin da auch ganz bei dir und hoffe auf einen Titelwechsel. So, und jetzt sind wir langsam in den ganz hohen Card-Regionen angekommen hier und wechseln Richtung SmackDown. Und da haben wir natürlich das Match zwischen Edge und Seth Rollins. Nominell sicherlich eines der Top-Matches, die wir hier auf der Card haben, auch wenn es in der Mid-Card stattfindet. Aufgebaut natürlich bei Money in the Bank, aber auch schon davor gab es ja die ersten Konfrontationen der beiden. Immer wieder diese Gegenüberstellung der Charaktere, wo das ja noch heißt, hier, Seth Rollins zuletzt hat ja auch gesagt, hier, ich habe alles, du hast, warst ein bisschen der Wegbereiter, Edge, aber ich habe all das getan, was du auch getan hast, nur einfach viel, viel besser. Und dieses Promo-Video, was wir da zuletzt gesehen haben, das fand ich schon verdammt gut. Und vor allem, weil ich auch vom Fernseher gesessen habe, mir gedacht so, ha, der Seth hat ja eigentlich recht, wenn man ehrlich ist. Und die Attacken von Seth Rollins, Edge, der ja hier wieder als Angry Old Man wieder auftreten darf. Ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match zwischen den beiden und hoffe, dass es da auch wieder zwischen den beiden klickt. Auch da hätte ich mir eine Stipulation vorstellen können, muss ich sagen. Kai, wie siehst du das?
Eigentlich alles genauso wie du. Was ich mag, das ist so ein bisschen dieser Generationenwechsel, also ja. oder so die zwei ihrer Zeit, weil natürlich ist ja, wie du sagst, wenn man so ein bisschen vergleicht, Edge und Rollins, natürlich auch Rollins mit dem Cash-In, Ultimate Opportunist, mit einem der größten Cash-Ins, wenn nicht sogar dem größten eigentlich, Edge als erster Cash-Inner. Das finde ich gut, das macht Spaß. Ich hoffe jedoch, dass man diese Intensität, die man in den Fäden, die auch gerade in den Promos, meine ich, die auch gerade in Edge in den Promos immer verkauft, der dann so sagt, gut, jetzt, ich kann auch zeigen, dass ich noch dieser alte, ich weiß gar nicht, hat er Bastard gesagt? Ich weiß nicht, irgendwie, irgendein böses Wort auf jeden Fall, dass ich dieser ruchlose alte Typ sein kann, der auch nochmal Grenzen überschreitet. Ich hoffe, dass wir das auch im Match zeigen. Dass es dann hier nicht nur darum geht, so, oh toll, jetzt nochmal eine Slingblade und hier eine coole Aktion, sondern ich will auch, dass das ein verbissener Kampf wird. Also ich möchte diese Härte und Verbissenheit der Promos auch ins Match übertragen haben. Dass es dann, wenn es losgeht, dass du merkst, okay, da ist Feuer drin, da kämpfen zwei gegeneinander, die hassen sich. Und Edge damals, oder Rollins beziehungsweise damals, hätte ja Edge hier das Genick durchtreten können, so wie es ja immer verkauft wird. Und Edge, der sagt, ja, hättest du es mal gemacht? Also ich will dieses Feuer auch im Match haben, wenn die aufeinander losgehen.
Ja, das muss was Persönliches einfach sein. Und eigentlich sind die beiden dazu in der Lage, so eine Geschichte zu erzählen. Am besten vielleicht schon mit der Attacke vorweg. Also egal, ob jetzt Seth Rollins Edge beim Entrance attackiert oder es einfach gar kein Lock-up gibt, sondern die beiden direkt aufeinander zuschlagen.
Ja, genau, das meine ich. Ich will nicht dieses dieses Kettenwrestling am Anfang, diesen Lock-up. Und ich will direkt
das ist auch ganz ganz Smackdown, oder? Also hier Smackdown versus Raw hieß es doch mal Kettenwrestling, oder?
Ja. Das stimmt. Ich will direkt so wie ich ja mal bei Smackdown versus Raw Matches angefangen habe, direkt angerannt kommen und so einen Sprungangriff starten. Sowas möchte ich. Nee, aber also das ist halt passend, also die beiden sollen da in der Ecke stehen oder beziehungsweise gerade in Edge soll da in der Ecke stehen und denken, ich fress den jetzt auf. Und das hätte ich gerne.
Er hat ja hier auch was zu beweisen, ne? Also es ist ja, ich meine, es ist immer die Geschichte für Edge irgendwie, dass er immer derjenige ist, der jetzt zurückgekommen ist und der sich hier nochmal was beweisen will und muss und auch den Fans und hier in dem Falle auch Seth Rollins, seinem Gegner, was beweisen möchte. Nämlich, dass er eben noch nicht das alte Eisen quasi ist, dass er noch nicht der ist, der jetzt hier nochmal so einen netten Run irgendwo bekommt, weil er halt eben noch ein großer Name ist. Und Seth Rollins auf der anderen Seite macht seine Rolle ja gerade als dieser Dirty Heel, den macht er ja super gut. Und auch da wieder, wie oft werden wir hören, wie er diabolisch lacht und solche Sachen. Also das macht ja Spaß zwischen den beiden. Und die Geschichte zwischen den beiden schreibt sich ja wirklich fast von selbst. Aber wie gesagt, es muss die Härte damit rein und es muss da, glaube ich, auch ein etwas längeres Match werden. Und vielleicht auch da, dass man den beiden die Möglichkeit gibt, auch so ein bisschen zu brawlen und nach draußen zu gehen. Das haben wir auch bei Edge-Matches zuletzt häufiger gesehen, dass es der härter zur Sache geht. Auch da wieder, warum keine Stipulation? Weil vielleicht Extreme Rules vor der Tür steht. Ich erhoffe mir aber hier wirklich ein intensives und hart geführtes Match der beiden, was mehr in Richtung Kampf geht als in Richtung Catch irgendwo. Bin ich sehr gespannt drauf. Also auf dem Papier ist das, finde ich, eine richtig geile Ansetzung.
Ja, auf jeden Fall. Ich tippe hier auch mit 20 Minuten um den Dreh, dass sie die hier bekommen. Ich habe aber gerade überlegt, und ich kann nicht sagen, wer hier gewinnt. Weil das Problem ist so ein bisschen, Edge hat den Großteil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn nicht sogar fast alle seiner großen Matches verloren.
Jo.
Bisher. Und der kann ja nicht nur zurückkommen und immer alles verlieren. Das Problem ist aber auch, Rollins ist häufig der Typ, der sich dann für irgendjemanden hinlegen muss, finde ich. Und also eigentlich will ich nicht, dass irgendeiner von beiden hier verliert. So, ich hätte hier den großen Edge-Sieg, aber ich möchte auch nicht, dass ein Rollins sich schon wieder hinlegen muss. Glaub aber eher, dass Edge hier den Sieg holt. Weil dann wieder sagen, einem Rollins tut's nicht weh, gegen einen Edge zu verlieren. Weil es ist immer noch Edge.
Ja, also Edge hat natürlich gegen Roman Reigns zuletzt verloren, bei Money in the Bank. Davor gab es zwischen der Bloodline und ihm und dem Mysterious das Match, das hat er ebenfalls verloren. Davor war das WrestleMania-Match, das hat er auch verloren. Und da, also seinen letzten Sieg konnte Edge im März einfahren gegen Jey Uso. Also ist schon ein bisschen her,
ja.
Muss man sagen.
Und das war jetzt ja auch nur SmackDown, das war jetzt ja kein Pay-Per-View großes Fäden-Blow-Off-Match.
Deswegen bin ich da auch eher auf der Seite, dass ich sage, Edge gewinnt das Ding hier. Vielleicht auch da zeigt er seine alten Taktiken irgendwie, dass er ein bisschen in die Trickkiste greift, sodass das Rollins im Nachgang sagen kann, ja, aber hier, das war doch nicht fair, der hat das und das eingesetzt, ne, und oder hat zu dem und dem Trick irgendwie gegriffen, um hier zum Sieg zu kommen. Irgendwie sowas könnte ich mir da eben auch vorstellen. Aber ich tippe hier auch auf Edge, weil der braucht den Sieg momentan auch und man kann die Fehde ja auch dann wieder fortsetzen. Wie du sagst,
das ist ja auch gerade einfach nur der große Was passiert bei Extreme Rules Podcast?
So ein bisschen. Aber weil ich mir auch vorstellen kann, dass man diese beiden mit dem Championship dann noch irgendwann miteinander koppelt.
Ja, also bin gespannt.
Also ja, das ist ja halt auch eine Möglichkeit als Four-Way zum Beispiel oder Three-Way, je nachdem, wie John Cenas Zeitplan aussieht.
Ja.
Also tippen wir beide auf Edge.
Wir tippen beide auf Edge.
Okay. Kommen wir zum nächsten Match und das ist das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Bianca Belair und Sasha Banks. Und da gab es in den letzten Tagen ein bisschen, ja, Unsicherheit, Kai, ob denn dieses Match stattfinden sollte, weil da gab's ja, also war ja ein Match festgesetzt für eine Show und ja, plötzlich hieß es, in South Carolina war das damals und auch in North Carolina waren zwei Matches, die da festgesetzt waren. Und plötzlich hieß es, die sind aufgrund von unforeseen circumstances, also unvorhergesehenen Ereignissen, sind die abgesagt worden. Und jetzt gab es dann eben schon so ein bisschen Angst bei den Fans, dass ja, der SummerSlam, das war letzte Woche, ne? Und dass jetzt beim SummerSlam eben diese ganze Geschichte jetzt hier nicht zu einem Full Circle kommen wird. Dann gab es Informationen vom Pro Wrestling Insider. Mike Johnson hat gesagt, wir haben mit Quellen gesprochen bei WWE, aber bis zu dem Punkt gab es keine Neuerungen dafür und es ist noch nichts bestätigt, was das irgendwie, was die Absage dieses Matches irgendwo begründen würde. Insofern müssen wir das Match jetzt erstmal so als Match aufnehmen mit dem Hinweis, es gibt ein bisschen Gerüchte dazu, dass dieses Match eventuell nicht stattfinden könnte, oder?
Jo, das ist der aktuelle Stand. Also mal schauen, es wäre natürlich schade für die beiden. Ich muss aber auch wirklich knallhart sagen, ich finde beide unfassbar unausstehlich. Also ich wirklich die ganzen Promos, auch in den letzten Wochen, es ist wirklich wieder wie vor WrestleMania. Ich kann mir das nicht angucken. Ich finde das schrecklich. Ich finde beide, wenn sie reden, unsympathisch. Das macht keinen Spaß zuzuhören. Ich finde dieses Girl und Sister und hin und her. Ich finde Bianca Belair unausstehlich. Ich finde Sasha Banks Promos, die kann ich mir auch nicht mehr anhören. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. Ich finde das, also das lebt für mich nur davon, dass ich alles ausblende und denke, da stehen gerade zwei super talentierte Frauen. So, mit die talentiertesten Frauen, die das WWE-Damen-Roster zu bieten hat im Ring und kämpfen gegeneinander. Das ist das Einzige, was mich an dem Match interessiert. Sonst gar nichts.
Ich gehe so ein bisschen zurück. Also ich muss erstmal sagen, dass ich das Comeback von Sasha Banks fand ich ganz gut gelöst, auch mit dem Swerve quasi, wo sie ja erstmal Bianca hier im Kampf gegen Carmella und Zelina Vega da geholfen hat, weil man ja gerade auch nach WrestleMania hat man ja sehr offen damit gespielt, dass Sascha ja auch selbst emotional ergriffen von diesem Moment gewesen ist und dass sie da weinend in der Ecke saß, während Bianca gefeiert hat. So, man hat ja schon so ein bisschen da gedacht, oh ja, jetzt ist sie wieder ein Babyface, hat den Heel-Turn gemacht und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann gab's ja die Bekanntmachung, dass es dieses Match geben wird. Aber ich mochte jetzt auch zum Beispiel zuletzt dieses Contract Signing und die Attacke dann eben und auch den Fakt, dass wir jetzt bei Sasha Banks offensichtlich da auch ja so ein bisschen Verbündete an der Seite haben mit Carmella und Zelina Vega. Das finde ich erstmal in Ordnung. Die Promos finde ich okay. Ich fand es jetzt zuletzt nicht ganz so schlimm, muss ich sagen, wie auf dem Hinblick Richtung WrestleMania, weil mir Bianca als aggressivere Figur hier ein bisschen besser gefällt, als das vorher der Fall gewesen ist. Deswegen konnte ich damit ein bisschen besser leben. Und wie du gesagt hast, das ist ein Rematch von WrestleMania. Das war bei WrestleMania schon ein richtig geiles Match. Und genau das erwarte ich mir hier auch, weil jetzt auch von Biancas Seite ein anderes Motiv da ist. Bei WrestleMania war es ja eher dieses Motiv mit, ich möchte meinen Breakthrough haben, ich will jetzt hier diesen großen Moment haben. Jetzt ist es plötzlich persönlich geworden. Sasha ist gegen sie geturnt, hat sie hinterrücks attackiert, hat sie mit ihrem Zopf gewürgt. Das geht ja alles gar nicht. Und da ist jetzt mehr Feuer drin. Und genau das möchte ich jetzt hier eben auch sehen. Und plus es ist eben ein Rematch und es ist, ja, ich finde es von der Matchpaarung her echt spannend und ich fand den Aufbau in Ordnung bis gut. So, Punkt. Das warst du dir vom Match.
Also ich sehe das alles übrigens anders. Ich finde das alles ganz schlecht. Und da gibt es auch für mich nichts Schönes zu reden. Aber es sind ja zwei verschiedene Meinungen einfach, ne? Also ich lass mir lieber von Drew McIntyre 20 Geschichten erzählen über Loch Ness, als mir eine Promo von den beiden anzugucken. ich finde das alles furchtbar. Und da gibt's auch nichts Schönes zu reden. Also für mich persönlich. Aber vom Match erwarte ich mir trotzdem sehr, sehr viel. Weil ich habe es schon gesagt, die beiden, die können es. Und das haben sie schon bei Mania gezeigt. Und ich erwarte auch hier, dass es wieder zeigen. Ich hoffe, dass es nicht so wie beim Mania-Match ist, weil da hat man den beiden am Anfang angemerkt, die sind so ein bisschen nervös und die müssen sich erstmal finden, auch so ein bisschen überwältigt von ihren Gefühlen. Ich hoffe, dass sie in diesem Match schneller in diesen vernünftigen Gang reinkommen, in den Fluss reinkommen. Dann kann das auch auf jeden Fall nochmal besser werden als bei Mania.
Ja, ich glaube, es wird anders als bei Mania werden, eben gerade auch, weil, glaube ich, auch Bianca hier eine andere Rolle darstellen muss. Ich glaube, dass sie da aggressiver und wütender zu Werke geht und nicht so sehr auf dieses Showcasen schauen wird, sondern dass das anders werden wird. Und eventuell bekommen wir ja auch noch Eingriffe. Also je nachdem, wie diese Connection mit Vega, Carmella und Banks da irgendwo zusammenarbeiten, ob das eine Connection wird. Auch hier wieder der Hinweis, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, sprich, wenn ihr den Podcast am Samstag hört, wir haben SmackDown hier an der Stelle nicht gesehen, logischerweise, weil wir keinen DeLorean haben. So, aber trotzdem, du magst das nicht mögen, irgendwie, wie die beiden das hier aufgebaut haben. Ich fand's besser als vor WrestleMania, weil da war es mir zu sehr auf diese Respektschiene und alles Mögliche. Jetzt hier ist ein bisschen mehr Feuer drin und deswegen bin ich da wirklich gespannt drauf und freue mich vor allem auf das Match, weil, wie gesagt, die beiden haben schon tolle Matches gegeneinander abgeliefert. Das wird hier garantiert auch wieder so sein. Garantiert mit kleinen Fragezeichen dahinter, weil man weiß nie genau, was passiert. Wir hoffen, dass es stattfindet. Ich glaube, das kann man hier schon mal so sagen, weil dieses Match tut auch der Card gut und das kann man auch nicht so schnell wieder kompensieren irgendwo. Wer ist denn hier dein Pick?
Mein Pick ist Bianca Belair.
Ja, meine auch, glaube ich. Tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ich will nicht zu sehr Richtung Extreme Rules booken und dann schon zu überlegen, vielleicht dann irgendwie eine Aufgabematch der beiden oder so. Wir stricken Sasha Banks auch so einen Zopf an den Kopf oder so. Ja, dann können sich beide gegenseitig peitschen und würgen und so. Hätte auch mal was. Nein, ich tippe auf Bianca Belair und wie es dann in der ganzen Geschichte weitergeht, das werden wir dann sehen. So, 3 Matches haben wir noch hier auf der Karte. Wie gesagt, 10 Matches insgesamt. Kommen wir zum nächsten Damenmatch, dem Triple Threat Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Nikki Ash, ASH, und Charlotte Flair und Rhea Ripley. So, auch da geht die Geschichte ja schon so ein bisschen länger zurück. Eigentlich natürlich sind sich hier in erster Linie Charlotte Flair und Rhea Ripley Spinnefeind, aber schon während derer Fehde Richtung WrestleMania war ja Nikki immer irgendwo zugegen und hat da immer wieder mal einen Sieg abgestaubt und hat sich ja dann auch in einen Almost Superhero verwandelt und hat dann ja den Koffer eingecashed, den sie bei Money in the Bank gewonnen hat. Das war bei dem Raw nach Money in the Bank. Hat eingecashed und war plötzlich Champion. Und seitdem geht diese ganze Geschichte hier hin und her und hin und her. Match der 3 wurde relativ früh angekündigt. Ich muss sagen, das ist halt so eine typische Ping-Pong-Fehde hier, oder? Also da gewinnt mal die eine, mal die andere. Und jetzt zuletzt haben vor allem Charlotte und Rhea gewonnen und Nikki sieht so ein bisschen aus wie die etwas aggressivere Verliererin. Wie siehst du hier die Fehde insgesamt?
Also ich muss sagen, in irgendeiner Art und Weise oder Form habe ich die Paarungen mit Nikki Ash, Charlotte Flair und Rhea Ripley wirklich in den letzten 2 Monaten häufiger gesehen als meinen eigenen Opa im Corona-Jahr. Ne? Das ist wirklich ganz schlimm. Also wir hatten ja schon diese Beat the Clock Challenge, wo es dann hin und her ging.
Genau.
Also wirklich, es ist wirklich unfassbar, wie oft ich Nikki Ash gegen Charlotte Flair oder Rhea Ripley gesehen habe. Und dann hast du noch Tag-Matches und hin und her. Also, mein Problem ist, den Cash-In von Nikki fand ich gut und spaßig. Nikki Ash, der gönne ich das von ganzem Herzen. Charlotte Flair, sowieso talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Rhea Ripley, auch verdammt talentiert, müssen wir nicht drüber reden. Auch wenn sie geisteskrank abgekühlt ist, seitdem sie jetzt da angekommen ist. Aber auch wenn ich weiß gar nicht, ob es jetzt das erste Mal wirklich diese Paarung ist, die 3 in einem richtigen Match zusammen, also wirklich nur die 3 alleine. Ich will mich da jetzt gerade nicht festlegen, aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Paarung jetzt schon 100 Mal gesehen habe, dass das keine Besonderheit hat für mich, dass die 3 gegeneinander kämpfen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei.
So fühlt sich tatsächlich auch an, dadurch, dass die schon so oft aufeinander getroffen sind hier, ne? Und das ist halt wirklich ein Problem. Und wir hatten das, also die 3 haben schon Matches gegeneinander bestritten, das war aber nur bei House-Shows. Und
also ich meine jetzt wirklich im TV, ne?
Ja, ich scroll gerade die Liste durch und es gibt, also da gehst du den Mai und Juni gehst du halt durch und das ist eigentlich immer dasselbe in der Art und Weise. Also vor allem ab Juni geht's halt eigentlich nur noch Charlotte Rhea, Charlotte Nikki, Charlotte Rhea, irgendwie sowas in verschiedenen Konstellationen. Nein, aber die 3 haben auf jeden Fall schon diverse Male geprobt hier. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Also sie haben bei diversen Shows jetzt im Juli, bei House-Shows, haben die beiden schon da haben die drei schon gegeneinander im Ring gestanden. Und das spricht natürlich immer dafür, dass man da Dinge ausprobiert hat, dass man da Abläufe trainiert hat. Und das kann natürlich auch sehr positiv für das Pay-Per-View-Match dieser drei Damen dann natürlich sein, dass man sich da was Besonderes überlegt hat. Ich glaube, vom Talent aller drei müssen wir uns jetzt da nichts vormachen. Also das sind alles talentierte Frauen, die können das alle. Problem ist eher die Fehde im Hintergrund und dass man da eben, ja, klar, na, Nikki wird man das irgendwo gönnen, dass man sagt, ja, die soll jetzt auch nochmal ihren großen Pay-Per-View-Moment bekommen. Charlotte hat erst bei Money in the Bank den Titel gewonnen für einen Tag und dann hat sie ihn wieder verloren. Rhea hat ihren Titel bei WrestleMania verloren. Also irgendwo ist das alles eine merkwürdige Kiste und eine festgefahrene Kiste, vor allem die WWE sich hier selber eingebrockt hat. Ich habe übrigens gerade WrestleMania gesagt, das stimmt natürlich nicht. Rhea hat ihren Titel bei Money in the Bank verloren an Charlotte. So war es natürlich. Bei WrestleMania hat sie ihn gewonnen. So rum, um das hier klarzustellen. Ich weiß nicht genau, was ich von dem Match erwarten soll. Ich fand die Geschichte der drei absolut kalt. Die hat mich gar nicht interessiert, weil es eben dieses Hin und Her gewesen ist und in meinen Augen konnte da keine so richtig glänzen. Jetzt zuletzt fand ich es auffällig bei Raw, dass man so ein bisschen zwanghaft probiert hat, sowohl Rhea als auch Charlotte stark darzustellen. Also die beide da quasi mit dem Sieg nach Hause gefahren sind. Natürlich Nikki, die dann nochmal hier attackieren konnte. Aber ich tippe hier auf eine Titelverteidigung, weil aus demselben Grund wie die letzten Male auch, weil sich Charlotte und Rhea nicht so recht einig sind und dann am Ende ist Nikki die clevere und die schnellere und die gewinnt dann das Ding hier. Was glaubst du, was uns hier im Match erwartet?
Ich glaube schon, dass es ein spannendes Match wird und gerade auch eine Nikki, die sich dann da immer wieder reinkämpft, also weil ja Charlotte, Flair und Rhea schon in Anführungsstrichen, so die Powerhouses der Division sind und Nikki natürlich auch dann körperlich hier so ein bisschen unterlegen ist, aber es passt dann ja auch zum Gimmick, dass er sagt, hier, Leute, lasst euch nicht unterkriegen, immer weiter kämpfen und ich glaube auch, dass es hier ähnlich ist. Ich habe aber so ein bisschen die Angst, dass es eins dieser Three-Way-Matches wird, wo immer eine Person draußen ist. Mhm. Dieses 1-gegen-1 und dann einer liegt so lange draußen, kommt dann rein, dann wird einer rausgeschmissen, dann wird er 1-gegen-1. Weil, sind wir mal ehrlich, die 1-gegen-1 haben wir jetzt schon bei Raw oft genug gesehen. Also, das ist aber trotzdem meine Befürchtung.
Ja, möglich. Andererseits, wie gesagt, die sind diverse Male gegeneinander angetreten. Ich hoffe, dass man sich da ein bisschen was überlegt hat, dass eben gerade sowas nicht passiert. Spannend ist natürlich auch die Konstellation um Charlotte Flair, ne, die jetzt ja zuletzt bei Shows von WWE nicht zugegen gewesen ist, stattdessen bei Triple Mania zugegen war, um da Andrade zu unterstützen und Ric Flair. Also das ist auch wiederum so eine Komponente, ob man sich jetzt fragen muss, ja, wird vielleicht Charlotte dafür bestraft? Also sprich, gewinnt sie hier nicht? Ist sie vielleicht sogar die eindeutige Verliererin hier? Wird sie klar gepinnt von Nikki Ash im Match, was dann wahrscheinlich so die größte Überraschung wäre? Plant man im Nachgang vielleicht mit einer Fehde Nikki gegen Rhea? Wohin geht's dann im Nachgang für Nikki? Das sind auch solche Geschichten, die man sich da fragen muss, ob da auch Backstage, ob es da irgendwie ein bisschen kriselt, ob sie da irgendwelche Probleme zu befürchten hatte. Ja, ich tippe hier einfach Titelverteidigung. Wie ist bei dir?
Durch die Triple Threat Stipulation gehe ich auch davon aus. Also es wird auch kein klares Ding, sondern vielleicht springt sie irgendwie auf eine drauf und dann ist es ein Einroller oder, weiß ich nicht, Charlotte Flair macht gerade den Figure Eight und dann räumt sie kurz ab und dann pinnt sie Rhea Ripley. Also irgendwie sowas wird das sein.
Ein Abstauber quasi.
Ein Abstaubersieg. So ein The Miss-Sieg.
Ja, schauen wir mal, was das gibt. Wir haben noch zwei Matches auf der Card und das sind hier die großen Titelmatches der Herren. Da haben wir zum einen das Match um die WWE Championship zwischen Champion Bobby Lashley begleitet von MVP und Goldberg. Goldberg nach Money in the Bank zu WWE zurückgekehrt und hat natürlich dann gleich die, ich sag mal, Open Challenge von Bobby Lashley hier angenommen, hat gesagt, hier, ich bin der Nächste in der Reihe, hat noch seinen Sohnemann mitgebracht, der jetzt auch mal so ein bisschen, ich sag mal, Wrestling-Luft schnuppern durfte, der dann auch da nochmal zu sehen gewesen ist und ganz schön groß geworden ist,
vor allem. Der hat sich gemacht, ne? Also von dem kleinen, dicken Jungen, der da irgendwie oberkörperfrei im Ring stand, also der hat sich schon gemacht, das muss man auch mal zugeben.
Ja. Genau.
Sieht das aber immer noch sehr unangenehm berührt aus, wenn er irgendwas machen muss.
Ich glaube, du hast auch ein schweres Standing, wenn der Vater Goldberg ist, muss ich auch mal so sagen.
Jo.
Ja, also die Storyline der beiden ist.
Weil du bist so irgendwie in deinem Zimmer, so schlechte Arbeit geschrieben, kopft der erstmal so die Tür auf oder so, was war das hier mit der 6 in Mathe? Also solche Sachen, also typische Sachen im. Können wir darüber so eine Soap schreiben, so bei den Goldbergs zu Hause?
Die Goldbergs, meinst du?
Ja, die Goldbergs. Und der Running Gag ist so, dass pro Folge immer die Tür neu gemacht werden müssen, dass da immer Handwerker im Haus sind, weil Goldberg immer jede Tür aufköpft. Da hätte ich Bock drauf. Mehr als auf das Match.
Ja, es war eigentlich so eine typische Goldberg-Fehde. Ne? Goldberg nicht jede Woche da, mal weg, mal da, mal weg. Dann mal mit dem Spear gegen MVP, mal mit dem Spear gegen Lashley jetzt zuletzt. Und dadurch, dass Goldberg eigentlich so dominant ausgesehen hat und Lashley hier die Fehde tragen musste, also alles andere als ein schnelles, kurzes Match, also intensives Goldberg-Match, wo wir es schon gehabt haben, mit Spear, Jackhammer und anderen Aktionen, dann Dominator, keine Ahnung was von Lashley. Auch
Spear von Lashley.
Genau, jede Menge davon, genau. Ich erwarte mir hier wieder so einen 5-Minuten-Sprint und hoffe, dass am Ende Lashley den Titel verteidigt.
Ja, also das wäre ganz schlimm, wenn Goldberg hier den Titel gewinnt. Ich habe wirklich keine Lust auf Goldberg als Champion. Also sind wir ehrlich, Lashley ist jetzt auch nicht gerade mega spannend, aber ich glaube, der kann vor einem klaren Sieg über Goldberg auf jeden Fall profitieren, meiner Meinung nach. Und diese ganzen Goldberg-Promos, ne, das ist auch alles nicht gut. Also wir hatten es schon bei McIntyre, wo da irgendwas da ganz komisch gesagt wurde, weil es kurz gecuttet wurde. Und jetzt auch letzte Woche wieder, wo dann MVP sagt, ja, hier sind alles Gladiatoren, aber Bobby Lashley ist kein Gladiator, der ist ein, wie hieß es, Kaiju oder sowas, keine Ahnung.
Ja, ja.
Und dann kommt Goldberg raus und sagt im dritten Satz, ja, ja, du denkst, du bist ein Gladiator. Ich so, was? Nein! So, das hat er dreimal gesagt, dass er nicht ist. So, Opa, jetzt mach mal Hörgerät rein da. So, das finde ich alles ganz schrecklich. Und also auch diese Aussage, ja, you're the reason I came out of retirement, ne? Also, das war auch unangenehm hoch 10. So,
in Richtung seines Sohnes war das aber, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also, wurde das dann so, das sage ich auch immer, wenn ich nach Schalke spielen keinen Bock mehr habe und dann am Mittwoch wieder gehypt bin, ne? Dann sage ich auch, ja, you're the reason I came out of retirement. Also, das war auch alles mehr als unangenehm. Nee, das ist kacke. Also, ich brauche diesen Goldberg nicht mehr. Ich finde das gut, wenn er da so die Kinder so sagt, hier, komm, und dann nimmt er einen Arm und dann freuen sie sich, alles schön und gut. Aber dafür muss er nicht WWE-Champion sein.
Nee, mir reicht das auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das Lashley so hilft. Also, weil zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung hat Goldberg auch so ein bisschen diese Aura verloren, weil er jetzt inzwischen einfach besiegbar ist.
Nee, das stimmt halt nicht. Also, da haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, ich weiß. Und ich habe auch eine subjektive Wahrnehmung.
Ja, aber deine subjektive Wahrnehmung ist falsch. Nee, aber also du siehst es ja immer, wenn die Leute dann noch ausrasten, dann Goldberg, toll, toll, toll. Also das chanten sie auch auf Deutsch.
Ich hoffe, wenn Goldberg irgendwann mal mit auf Deutschland-Tour kommt oder sowas, dass die Zuschauer dann alle Headlock gehört haben und rufen, Goldberg, toll, toll, toll. Toll, toll.
Der Chant, der um die Welt geht.
Und ich will wenigstens Schilder sehen, bitte.
Das wäre mega.
Ist das nicht eigentlich der Rhythmus vom B-Team, oder?
Ja, dieses B-Team, go, go, go.
Genau. Wunderbar. Ach, ja.
Also, Lashley sollte das hier gewinnen. Also, das wäre ganz, ganz schlecht. Also, selbst wenn du jetzt in deiner subjektiven Wahrnehmung denkst, dass es ein Lashley nicht mal so viel bringt, einen Goldberg zu besiegen, dann dreh es doch mal um, wie es dann bei dir aussehen würde, wenn Lashley hier noch verlieren würde.
Ja, natürlich. Das wäre also halt der Super-GAU natürlich. Eben. Nein, und ich weiß ja auch, wir haben ja auch im vorletzten Podcast drüber gesprochen, über die alten Namen und die großen Namen und was die noch bringen. Natürlich bringt Goldberg irgendwo einen gewissen Grad von Attention. Das hat man ja auch gemerkt im Nachgang seines Debüts und allem, was da drumherum dann eben passiert ist. Er zieht halt eben noch immer. Und wir werden auch den nächsten Personality-Podcast über Goldberg irgendwie machen, weil wir einfach auf den Bandwagon hier aufspringen, weil wir ganz gnadenlos sind. Wenn Shaggy und ich mal über die alten WCW-Zeiten und sowas von Goldberg ein bisschen abziehen. Aber meine subjektive Wahrnehmung ist eben die, dass Goldberg jetzt inzwischen langsam mal auch wirklich beim Retirement bleiben kann. Und all das, also ein Titelwechsel wäre hier eine Katastrophe in meinen Augen. Und alles andere als ein kurzes, knackiges Match zwischen den beiden würde mich sehr, sehr überraschen. Und die geben es ja auch beide her. Ne? Also es ist ja äquivalent zu Goldberg gegen Lesnar irgendwo. Also wir hoffen uns beide eine Titelverteidigung. Wie groß sind deiner Meinung nach die Chancen auf den Titelwechsel?
Da ist die WWE ist 50-50. Und das meine ich sogar ernst.
Ja, es ist ich hoffe es halt eben nicht. So, mal ganz, ganz kurz und knapp. Ich hoffe es nicht, aber unmöglich ist es auch nicht. Ne? Gerade jetzt dann auch vor so vielen Zuschauern dann noch mal Goldberg jubeln im Ring zu sehen, auch das ist natürlich so ein Bild, was ich gut machen würde, so im Archiv von WWE.
Yo.
Gucken wir mal. Aber wir tippen und hoffen trotzdem auf eine Titelverteidigung von Lashley. Und
genau.
Und damit sind wir hier beim Main Event angekommen. Main Event steht der Universal Championship von Roman Reigns auf dem Spiel und er trifft natürlich auf den vielleicht noch größeren Comeback-Kid hier, auf John Cena. John Cena hat sein Comeback bei Money in the Bank gemacht, hat Roman Reigns hier ja erstmal konfrontiert, nachdem der ja Edge besiegen konnte. Dann gab's bei Raw die erste Promo in die Richtung. Roman Reigns hat den Gag mit der Missionarstellung dann eben im Nachgang gebracht, hat gesagt, hier, Cena, du hättest mal lieber da bleiben sollen, wo du bist. Dann kam ja Finn Balor noch dazwischen, hat sich hier dazwischen gedrängt, der war ja dann auch relativ schnell wieder ad acta, weil dann ja Baron Corbin noch mit eingegriffen hat und wir haben gelernt, im Endeffekt geht's nur darum, wessen Name unten auf dem Vertrag steht. Dann hat sich John Cena den Vertrag geschnappt, hat unterschrieben und damit war das Match offiziell. Und jetzt zuletzt haben wir eigentlich so ein bisschen Ansätze von dem gehabt, was wir schon 2017 mal zwischen den beiden gehabt haben. Also ein bisschen unter die Gürtellinie, ein bisschen geshootet, ein bisschen geschossen, ein bisschen Real-Life-Anspielungen hier. Noch keine körperlichen Konfrontationen bislang. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir es bei SmackDown zumindest mal so einen kurzen Schlagabtausch der beiden bekommen. Wie gefällt dir der Aufbau und die Fehde bis hierhin, Kai?
Ich mag's gerade, dass wir noch keine physischen Auseinandersetzungen der beiden hatten. Das ist sehr gut, weil man weiß ja auch nicht, ja, was kann denn Cena jetzt überhaupt noch? Also, wir alle kennen ja unseren Super-Cena, aber was ist denn jetzt? Also da bin ich erstmal gespannt drauf und gerade durch diese Spekulation hier, bleibt er jetzt länger, bleibt er nicht länger, ist er nur für das eine Match da? Ich nehme es direkt vorweg, also ich glaube hier, dass ein Roman gewinnen muss sogar. Mhm. Aber da ist viel Spannung in der Luft, viel Spekulation, das gefällt mir erstmal und die Promos ist ein bisschen Licht und Schatten. Ich finde gerade diese Gegenüberstellung der beiden, die fand ich immer sehr unterhaltsam. Teilweise waren Cena-Promos wirklich 0815 Cena. Das war da nicht so gut. Aber jetzt gerade letztens wurde mir nochmal über den tollen Instagram-Algorithmus eine Promo eingespielt in meine Timeline zwischen John Cena und Roman Reigns für deren damalige Fehde.
Mhm.
Und da hat ja ein John Cena Roman am Mikrofon aufgefressen. Der sah ja aus wie ein Kind neben John Cena. Komplett unbeholfen. Also wirklich, der hat ja nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet. Wo es dann hieß, ja, hier das Mikrofon, da musst du reinsprechen. Und Roman stand einfach nur da und war geisteskrank überfordert. Das hast du in seinem Gesicht gesehen. Und wenn du dann jetzt, ich weiß nicht, was vor 4 Jahren? Ich weiß gar nicht genau. Wenn du jetzt einmal diese Jahre nach vorne gehst und dir jetzt die Promo von der letzten Smackdown-Ausgabe anschaust und siehst, mit was für einer Arroganz ein Roman Reigns dasteht. So, und sich denkt, ja, komm, erzähl doch mal. So, ich mach dich kaputt. Das ist ein anderer Mensch, der da jetzt im Ring steht. Und da habe ich Bock drauf, weil das ist eine geile Fehde. Ich mag sehr, super gerne, dass sie diese ganzen persönlichen Sachen reingebracht haben. Was ich auch wieder nicht verstehe, sind wir mal ehrlich, dieser Missionary-Gag, also hier mit dem Sex machen in Missionarsstellung, das ist das, worüber wir am meisten geredet haben, wo wir alle gesagt haben, so, oh krass, boah, hast du das gesehen, da. Und ja, YouTube, müssen wir nicht drüber reden, verstehe aber nicht, dass das dann rausgeschnitten wurde. Weil das sind alle Sachen, also dann sieht jemand die Promo und denkt sich, oh geil, da schicke ich meinem Kollegen so, guck mal, was der Roman gesagt hat. Oh, guck mal, was der John Cena gesagt hat. Weil auch jetzt letzte Woche, ich habe dann nämlich das Erste, was ich gemacht habe, als mir morgens da die Bilder in die Timeline gespült wurden, mit Roman Reigns, der hier sagt, ja, vielleicht 20 Jahre Missionarstellung waren gut für dich, aber nicht für Nikki Bella, wo sie denken so, puh, Bruder, Respekt, versenkt. Und dann John Cena hier sagt, Junge, du wurdest 10 Jahre lang beschützt, du hast erst das Shield, du hast fast Rollins ruiniert und Dean Ambrose aus der WWE getrieben. Und ich hab so, Junge, jetzt wird hier aber ganz scharf geschossen. Geh dann natürlich auf YouTube dann erstmal, guck mir die Promo an und genau das ist nicht drin. Und das verstehe ich nicht. Also klar, jetzt, dann wollen sie vielleicht wieder nicht, dass Dean Ambrose erwähnt wird und hier wieder sexuelle Anspielung, aber ich verwette meinen Hintern darauf. Das Video hatte zu dem Stand, glaube ich, 1,2 Millionen Klicks. Das hätte mindestens 2, wenn nicht sogar mehr, wenn das drin gewesen wäre. Weil das wäre doch so eine Stelle, wo du das Video siehst und deinen Freund schickst und sagst, Junge, guck mal, was die gesagt haben. Und das, also das verstehe ich nicht, wie du dich da in deinem eigenen Hype beschneidest.
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. War die CM Punk-Anspielung noch dabei?
Die war noch dabei, ja. Mit diesem, okay, hier, mit dem blow ich dir einen Kiss, ne?
Genau, blow mir mal einen Kiss, Kai.
Ja, ich bin super blow ich dir einen Kiss.
Genau, die meinte ich. Genau. Ja,
aber das verstehe ich nicht.
Ja. Da will man dann vielleicht auch nach außen hin ein bisschen cleaner wirken, als man dann einfach ist. So würde ich es einfach mal abtun. Aber ja, also Aufbau ein bisschen ähnlich wie 2017, aber halt eben gerade bei Roman ein ganz anderes Selbstbewusstsein und und Ego auch einfach, was da an den Tag gelegt wird. Und ich glaube, das wird auch das sein, was dieses Match ganz extrem von dem von 2017 unterscheidet, weil wir einen ganz anderen Roman Reigns haben. Wir haben eigentlich natürlich einen sehr ähnlichen John Cena irgendwo, aber wir haben natürlich einen ganz anderen Roman Reigns, der ist ja einfach so gewachsen in den letzten Jahren seit seinem Comeback irgendwo und hat dann da ja auch sowohl am Mikrofon als auch im Ring ganz anders sich gezeigt. Und das ist dann, glaube ich, auch das Spannende, was wir hier haben werden. Und John Cena hat ja auch in seiner Promo gesagt, er weiß genau, dass er aus dem Maul bekommen wird, ne? Aber er braucht eben nur diesen 1, 2, 3. Und ich mochte die Promos, die wir zuletzt gesehen haben. Entsprechend hoffe ich aber trotzdem, dass wir hier noch keinen Titelwechsel bekommen. Also ich möchte da ganz gerne Roman Reigns gegen John Cena vielleicht nochmal sehen, vielleicht dann mit Stipulation, vielleicht auf einer anderen Bühne irgendwo, einfach damit wir so eine Trilogie zwischen den beiden haben. Ich meine, der erste Kampf hat natürlich Roman Reigns gewonnen, das zweite Mal, wenn es Roman Reigns wieder gewinnt, dann ist es eigentlich schon klar, aber ich möchte nicht, dass John Cena sich jetzt hier direkt in seinem ersten offiziellen Match dann den Titel holt. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Wie siehst du das?
Ja, ganz genauso. Also Das tut ja auch viel für einen Roman, wenn er dann noch eine John Cena jetzt auch noch platt macht, ne? Wie dieses hier, ich habe doch gesagt, ich mache ihn platt. Kann mir auch vorstellen, das wird jetzt auch kein cleanes Ding. Das könnte auch wieder so ein, gerade gegen Ende, so ein Indie-Finish werden. Dann kommen nochmal die Usos raus und dann hier und dann nochmal ein Ref-Bump und das und das. Also, das könnte ich mir auch alles vorstellen. Aber das gibt mir wieder, also dieses Match hier mit der Fehde natürlich auch, gibt mir, ich überlege gerade, zum ersten Mal seit langem wieder so ein Wrestling-Big-Time-Fäden-Feeling.
Ja.
Und das hatte ich schon lange nicht mehr in dieser Art und Weise, wo du sagst, okay, da treffen gerade wirklich die zwei größtmöglichen Superstars aufeinander.
Es ist auch ein Treffen der Generationen, was wir hier haben.
Ja,
das
eben.
Das finde ich auch also so spannend, ne? Und das macht es natürlich dann umso größer. Deswegen ist das für mich auch der klare Main-Event und der wird es auch sein.
Absolut. Also, ja. Entweder das oder Eva Marie.
Nein, aber da freue ich mich auch echt tierisch drauf. Ich bin sehr gespannt auf die Zuschauerreaktion und auch hier erwarte ich mir ein langes Match. Und wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt ist ja keines der letzten Roman Reigns Matches absolut clean ausgegangen. Es gab ja immer irgendwo Eingriffe und immer Attacken von den Usos, die dann unterstützt haben oder wie auch immer. Auch das wäre natürlich jetzt hier möglich. Und andere Komponente, die wir natürlich hier haben, Kai, wir haben noch Mr. Money in the Bank übrigens. Den dürfen wir auch nicht vergessen.
Das stimmt. Das wäre natürlich auch ein großer Moment, der ja auch momentan nicht in Besitz eines Koffers ist, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Ich bin da, also ich finde, es passt hier nicht rein. Der Moment ist an sich groß genug.
Ja. Da sollte man alle Beteiligten vor schützen. Das ist, glaube ich, so das Wichtige, was man hier da macht. Also aktuell, auch hier wieder, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, vielleicht wechselt der Koffer dann noch am Freitag oder so, wissen wir nicht genau. Aktuell ist ja der Koffer bei Baron Corbin und entsprechend, nicht bei Big E, der wird sich aber sicher den Koffer wieder zurückholen, aber egal wie, ob jetzt Corbin oder Big E, ich glaube, dass es nicht die richtige Bühne ist, um Money in the Bank jetzt hier einzucashen. Wäre natürlich irgendwo spannend, gerade wenn es Big E wäre, der sich dann den Koffer zurückgeholt hat von Roman Reigns, dann auf so einer 40.000...
Von Baron Corbin.
Ja, genau. Ich meinte den Titel von...
Okay.
Genau, oder sich dann den Titel von Roman Reigns auf so einer großen Bühne holt. Das fände ich dann irgendwie schon ganz interessant. Aber ich glaube, dass das hier eher für sich stehen sollte und nicht durch Money in the Bank dann noch instrumentalisiert werden sollte. Mal gucken.
Ja.
Wer gewinnt hier?
Roman Reigns.
Ja, bin ich auch dabei. Ich möchte das noch nicht sehen. Aber gerne, gerne nicht clean und gerne nach einer großen Schlacht und nach ganz viel Drama und Big-Time-Feeling vor allem. So, Kai, da sind wir durch.
Da sind wir durch.
Das ist die Card, wie es jetzt steht.
Genau, das ist, ja, also es ist dann die Frage, kriegen wir noch irgendwas mit hier King Nakamura und Apollo Crews oder sowas, vielleicht noch in der Kickoff-Show, wird sich zeigen bei SmackDown. Gibt's wieder eine coole Twitter-Ankündigung. Muss auch sagen, wenn wir jetzt durchgegangen sind, es ist wirklich so ein 50-50-Ding. Also auf die großen Matches habe ich Bock, auf natürlich AJ Styles gegen Omos auch. Aber so ein Roman und John Cena, Edge und Rollins, das sind für mich so die Hauptdinger des SummerSlams. Und also, sind wir mal ehrlich, wenn mir jetzt jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, du hast hier diesen Roman auf der Karte, nicht den von damals gegen John Cena, du hast Edge gegen Seth Rollins, hätte ich gesagt, alles klar, kaufe ich, Rest ist mir egal.
Ja, also es ist schon ein starkes Aufgebot, was WWE hier präsentiert und das ist eine starke Card.
Ich hoffe, dass es wieder in diese Richtung geht. Fädenaufbau mäßig, dafür aber Pay-Per-View gut.
Ja, das ist nämlich genau das, was ich nur gerade noch ansprechen wollte. Die Hinführung mal wieder eher so mittel bis schlecht. So, je nach Feder, also da war einiges dabei, das hat durchaus Spaß gemacht, gerade bei SmackDown, das war solide bis gut sehr oft. Bei Raw war dagegen eher so die untere Güteklasse vertreten. Aber ich glaube, wir können uns da auf einen guten SummerSlam freuen und vor allem dann auch mit großer Präsentation, mit über 40.000 Leuten, mit Feuerwerk und allem drum und dran irgendwo. Und ich glaube, das wird dann eben auch das sein, was diesen SummerSlam hervorhebt, plus dann eben dieser Main-Event, den wir haben mit Reigns gegen Cena. Und da möchte ich auch sehen, wie diese Arena explodiert. Ich will sehen, dass die beiden da in der Mitte des Rings stehen. Gib mir den Hogan-Rock-Moment, wo die beiden dann sich anstarren und dann nach links und rechts schauen und du siehst die Zuschauer im Hintergrund, wie sie jubeln. Das wollen wir doch. Und das ist doch auch ein Teil vom Wrestling. Und ich glaube, das ist auch das, was man dann hier mitnehmen kann. Auch wenn natürlich am Wochenende noch andere große Ereignisse mit Gänsehaut-Garantie bevorstehen könnten, Kai.
Abwarten, ne? Es bleibt spannend.
Es ist halt einfach ein geiles Wrestling-Wochenende und eine geile Wrestling-Woche. Es gibt so viel gerade, was man sich anschauen kann, was man konsumieren kann und wo man auch wirklich einfach Spaß dran haben kann. Und da können wir auch wieder nur sagen, hier, genießt in den SummerSlam, genießt AEW Dynamite, Rampage, NXT, habt da einfach Spaß dran, genießt die Zeit und genießt die Freude, die ihr am Wrestling habt. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Und ja, uns wird man dann auch wieder hören, Kai.
Genau, also mal gucken, es wird sich zeigen, werden wir, das Schlimmste wäre jetzt ja so, okay, kein CM Punk, Goldberg gewinnt. Also das, die Ereignisse werden darüber bestimmen, in welcher Laune und mit welcher Euphorie wir podcasten.
Dann sprechen wir so in 10 Jahren, ist dann so, unter Wrestling-Fans, weißt du noch, das Wochenende als Goldberg Champion wurde und CM Punk nicht zurückkam.
Das ist so, wie ist das, der schwarze Donnerstag oder sowas, dieser Börsencrash oder was das war. Keine Ahnung, ja, das auf jeden Fall.
Wunderbar, genau. Und dann hier, wie gesagt, im Freefeed hört ihr dann auf jeden Fall die Review am Sonntagabend. Planen nachmittags, später Nachmittag irgendwie aufzunehmen, damit ihr den Podcast wahrscheinlich so gegen 8, 9, aller spätestens werdet ihr den dann bei euch im Feed haben oder bei euch bei YouTube haben. Aber pro YouTube am Samstag werden wir dann auch ein Breaking-Video zu den Geschehnissen bei AEW Rampage haben, was da passiert ist. Das wird dann recht kurz und knapp werden. Für unsere Supporter gibt's dann auch die Spur entsprechend als Podcast ganz dreckig einmal reingeladen. Und da werden wir uns dann auch wieder hören. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, dann natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. Da gibt's aktuell auch jede Menge Content. Wir haben jetzt eigentlich ab heute jeden Tag was. Also da gibt's jede Menge zu hören. Wir haben Match of the Week, wir haben das Magazin, wo wir dann auch nochmal ein Update bringen können. Sprich, wenn zwischen der Aufnahme dieses Podcasts und Freitagmorgen noch irgendwas passiert in Richtung Card oder sonst irgendwas, dann können wir dann darüber sprechen. Das Magazin gibt's auf Patreon und Steady für Unterstützer ab der Champion-Klasse. Unterstützt uns da gerne, wenn ihr uns mögt. Unterstützt uns gerne, wenn ihr hier möchtet, dass wir weiterhin so wunderbaren und detaillierten Content hier online stellen können. Und Kai, an der Stelle, glaube ich, können wir uns dann nur verabschieden, oder?
Genau. Also wenn ihr dann Samstag seht, irgendwie Headlock-Video, Breaking News, Rampage, geht 15 Sekunden, dann wird da ungefähr drin vorkommen, ja, CM Punk war nicht da, alles kacke. Und wenn das Video länger ist, dann wisst ihr Bescheid.
Ja, das wird spannend sein zu sehen. Also, wie gesagt, wir leben in einer guten Zeit, Wrestling-Fans zu sein, und das hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Da gab es auch sehr viel Einerlei, was wir gehabt haben, und jetzt ist wieder einiges geboten, und ich glaube, das kann man dann auch genießen. Und in dem Sinne sage ich an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.